was wir bereits kennengelernt haben für ebene Erde. Ja, das heißt, für ebene Erde haben wir die empfangene Trägerleistung hier in dB entwickelt hier als EIAB. Das EIAB beinhaltet die Sendeleistung und den Gewinn der Antenne. Und dann haben wir abgezogen den sogenannten Plane Earth Parcel. Ja, das heißt, wir haben zwei Höhen da drinnen gehabt, von der Sendeantenne, Empfangsantenne und eine bestimmte Entfernung drin. Das heißt, das steckt da drinnen, Plane Earth Parcel. So, und dann kommt noch der Gewinn natürlich der Empfangsantenne dazu. So ist das ursprüngliche Modell hier, das wir entwickelt haben. Und da hinten haben wir noch einen Korrekturfaktor, also minus Beta. Ja, man hat es da relativ einfach gemacht in dem Modell. Also ich nehme das Zwei-Pfade-Modell her für Plane Earth Passlos, also für dieses Modell Ausbreiter, und ich füge einfach nur einen Korrekturfaktor dazu. Sie können sich vorstellen, dass dieser Korrekturfaktor oder generell diese Formel die empfangene Trägerleistung nicht besonders gut vorhersagt. Ja? Aber für uns ist es im Wesentlichen ausreichend für diese Vorlesung hier. Und es hat noch den anderen Vorteil, ich kann sozusagen die alte Formel hier verwenden durch eine Modifikation. Das heißt, ich habe hier einen Faktor dazugefügt, der folgende Dinge beinhaltet. Sie brauchen natürlich jetzt die einzelnen Formeln mit ihren Zahlenwerten nicht zu wissen. Sehr wohl aber den Einfluss, welche Größen Einfluss hier auf diesen Faktor haben. Ja, das heißt, wir haben hier diesen Beta-Faktor hinten, da geben wir also 20. Den brauchen Sie mal nicht wissen, ist egal, das kommt daher. Wichtig ist die Frequenz, die da drinnen steckt, und dann L, A und K. Buchstaben brauche ich auch nicht zu merken, sondern nur, was sie berücksichtigen. Zum Beispiel, diese ganze Formel ist hier durch Messungen gefunden worden, also empirisch gefunden worden, funktioniert für relativ moderate Zellen. Das heißt, ein wichtiger Parameter in einer Zelle ist der höchste und der tiefste Punkt in der Zelle. Ja, also wie das Terrain, welchen Höhenunterschied das in dem Terrain da drinnen gibt. Ja. Und natürlich die Bebauung, ob es ländlicher Bereich ist, ob es städtischer Bereich ist, extremer städtischer Bereich hier, oder ob es andere Bereiche hier sind. Ja, das heißt, er wird hier der Faktor K berücksichtigt einmal, ob es Innenstadtbereich ist, also im Wesentlichen einmal die Bebauung, die da drinnen ist, ja, mit einem bestimmten Wert U, der dann noch in der Bebauung drinnen ist. So, das heißt, für die Bebauung haben wir dann noch einen Faktor U drinnen und da ist natürlich offensichtlich, dass die Besiedlungsdichte einen bestimmten Einfluss haben muss. Ob es Vorstädte sind, die alle irgendwie flache Häuser haben, Wohngebiete darstellen, ob es Innenstadtbereich ist mit großen Gebäuden hier von Geschäften und so weiter. Ja. Das heißt, da gibt es ja eben auch die Werte nicht mehr dazu geschrieben. So, L ist die Größe des betrachteten Gebiets. Ja. L ist dieser Faktor, der hier steht, der hat noch einen Gewichtungsfaktor, ist uninteressant. Ja. Das heißt, wichtig ist Bebauung, Besiedelung, Größe und der Höhenunterschied im betrachteten Gebiet. Das wird alles irgendwie berücksichtigt. Oder muss berücksichtigt werden. Ja, hier für diese Vorhersage der empfangenen Feldstärke. Das ist aber nur eine Vorhersage, Leistung natürlich, ja, für eine empfangene Leistung hier. Das heißt, die gilt natürlich im gesamten Gebiet. Also können Sie sich vorstellen, dass das natürlich nicht der Fall sein kann. Ja, weil durch die Bebauung, durch die andere Struktur und so, das vollkommen anders ausschaut. Aber um einmal einen Richtwert zu haben, kann man dieses Modell hier verwenden. Wir verwenden keine anderen Modelle hier, die wir drinnen haben. Sie haben hier in dem Buch noch ein anderes Modell drinnen, das sogenannte Okumura-Hatta-Modell. Okumura und Hatta waren zwei Nachrichtentechniker, die in Tokio Versuche gemacht haben. Die haben über einen großen Zeitraum, mehrere Jahre hinweg, haben die Messungen gemacht. Ja, sie haben in Autospazieren vorne da drinnen, haben Messungen gemacht zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Jahreszeiten und. Und haben das natürlich sehr intensiv betrieben und haben ein empirisches Modell gebildet. Und in dem Okumura-Hatta-Modell gibt es auch wieder Einschränkungen. Einschränkungen im Frequenzbereich. Ja, das heißt, das Modell funktioniert in einem Bereich, wo halt GSM seine Frequenzen platziert. Das funktioniert nur, wenn kein maximaler oder kein größerer Höhenunterschied wie 200 Meter oder so auftritt. Ja? Also es gibt schon Einschränkungen bei diesen ganzen empirischen Modellen, damit die auch zutreffen. Das Okumura-Hatta-Modell war sehr viele Jahre ein sehr beliebtes Modell. Wird heute noch, zumindest für den Unterricht hier, sehr gerne verwendet. Ja, in mobiler Kommunikation oder Telekom dann weiter studieren, dann werden Sie sicherlich mit dem Okumura-Hatta-Modell noch einmal in Berührung kommen. Das sind empirische Modelle. Die anderen Modelltypen sind die aufgrund von theoretischen Überlegungen gefunden werden. Ja, also Abschattungsmodelle ist eine Log-Normal-Verteilung zum Beispiel. Schnelle Schwunderscheinungen werden durch Rayleigh-Verteilungen berücksichtigt. Ja. Wenn beide gleichzeitig auftreten, hat man eine Suzuki-Statistik. Ja. Also da gibt es Leute, die haben sich sehr intensiv den Kopf zerbrochen, wie man aufgrund der Wahrscheinlichkeitstechnik, der Statistik, diese Reflexionen hier berücksichtigen kann. Also teilweise physikalische Annahmen, die dann zu statistischen Ergebnissen geführt haben, zu Verteilungen geführt haben. Ja. Im Wesentlichen hilft Ihnen das alles nichts, wenn Sie wirklich ein System aufbauen wollen. Ja, wenn Sie wirklich ein System aufbauen wollen, dann tritt die Frage auf, ich habe ein bestimmtes Gebiet, das möchte ich versorgen, oder eine bestimmte Größe, und ich sage einmal, naja, ich möchte in dem Gebiet 3 Zellen aufbauen. Ja, da brauchen Sie einen Hirngrin, der eine Erfahrung hat, und sagt, okay, bei der Gebietsgröße, Bebauung und so weiter, brauchen wir mal ungefähr mal als Schätzwert 3 Zellen. Das heißt, Sie müssen 3 Basisstandorte finden. So, und dann weicht man eigentlich immer auf den Rechner aus. Ja, das heißt, der Rechner, das GIS-System, das heißt, Sie haben Informationen über die Bebauung, über die Topologie, Höhe und so weiter. Und Sie können für diese Bebauung Transmissionsfaktoren und Reflexionsfaktoren vergeben. Ja. Meistens hat das Programm die schon Intus, weiß aufgrund der GIS-Datenbank, wo es dort ist, und gibt dann an einen bestimmten Wert an. Und dann machen wir sogenannte Strahlverfolgungsmodelle. Das heißt, Sie nehmen einfach einen bestimmten Punkt her. Sagen wir mal, ich fange mal an irgendwo auf ein Gebäude und sage, das ist ein hohes Gebäude und dort möchte ich meine Badestation hinhaben. Wie schaut es aus? Welchen Gebiet kann ich mit einem bestimmten Empfangspegel versorgen? Ja, dann legt man einfach so wie eine Kugel hier eine Strahlen fest, die einen bestimmten Raumwinkel einen Strahl festlegen und dann schaut man, wo geht er hin, ist das Objekt, wo wird er reflektiert, wie wird er reflektiert, wie viel geht weiter und so weiter, wie viel geht durch. Und dann können Sie sozusagen jeden Punkt der Zelle jetzt hernehmen und also einen Empfangsort definieren und sagen, an dem Ort habe ich gute Verhältnisse, an dem schaut es schlecht aus und so weiter. Und dann können Sie sagen, okay, der Basisstandort hier, der Standort der Basisstation liefert mir in einem bestimmten Bereich ein Loch. Ja? Das heißt, dort funktioniert das nicht, das heißt, ich suche mir irgendeinen anderen Basisstandort. Nehme den her und schaue wieder, wie das Ganze ausschaut. Ja? Das heißt, es ist relativ rechenintensiv. Das sind aber die am besten funktionierenden Modelle. Ja? Und dann, wenn Sie das gefunden haben, dann mit ein bisschen Geschick und Erfahrung und natürlich mit massiver Rechenunterstützung, sagt, okay, für die drei Basisstandorte sind ausreichend, mit denen kann ich das flächendeckend mit einer bestimmten Qualität versorgen. Ja, dann macht man ein paar Kontrollmessungen, fahrt mit dem Auto ein bisschen spazieren, mit ein bisschen Equipment drinnen und macht Kontrollmessungen und sagt, okay, die Vorhersage von dem Modell war gut und es stimmt im Wesentlichen überein. Man sucht natürlich die kritischen Punkte aus. Ja? Oder die Punkte, wo der größte Verkehrsaufkommen ist. Dass sie stark befahrene Straßen oder so, Innenzentren, Bahnhofshallen und solche Dinge, also wo viele Leute halt unterwegs sind und wo sehr viel Verkehr zu erwarten ist. Ja, das heißt, die funktionieren immer am besten. Das heißt, sämtliche Modelle, die wir uns hier anschauen, die mathematischer Natur sind, also statistischer Natur sind, sind schön, liefern einmal einen ersten Einblick, aber in der Realität sind sie einfach nicht brauchbar. Ja, das heißt, wenn Sie irgendwas wirklich konkrete Aufgabe haben, dann müssen Sie sozusagen immer auf numerische Modelle ausweichen, das heißt den Rechner bemühen mit einer großen Datenbank dahinter, um hier die Effekte wirklich gut studieren zu können. Aber für uns, wir haben dieses Tool natürlich nicht, leider habe ich es vorabgesagt damals, wir hatten das Tool mehrere Jahre zur Verfügung, da irgendwelche Bilder, Screenshots zu machen, um die zeigen zu können. ja, jetzt haben wir es nicht mehr, jetzt haben wir es sozusagen wieder zurückgegeben. Und wir haben da dann für diese Software, haben wir Software geschrieben dafür und die Modelle verbessert, nachrichtentechnisch. Und dann haben wir die neuen Modelle wieder an die Firma abgeliefert und ja, sagen wir so ein Futsch. Macht aber nichts, ne? Das ist nichts anderes wie ein schönes, buntes Bild. Schaut nicht gut aus, aber wesentlich muss man wieder alles hineinzoomen und schauen, wie die Detailverhältnisse für eine bestimmte Stelle hier oder bestimmten Ort in der, Basis, in der Zelle hier ausschaut. So, das heißt, wir beschäftigen uns aber hier ein bisschen mit theoretischen Phänomenen, einmal welche physikalischen Phänomene kommen zum Tragen, wie wirken sie sich aus, einmal die groben Effekte, die hier zum Tragen kommen. Das heißt, wir haben langsame Schwunderscheinungen und schnelle Schwunderscheinungen, wie wir bereits festgestellt haben. Das heißt, langsame kommen durch Beugungs- und Abschattungseffekte zum Tragen und gehorchen einmal statistisch einer Normalstatistik. Ja, das heißt, das ist einmal eine relativ gutmütige Statistik. Die schnellen Schwunderscheinungen gehorchen einer Rayleigh-Statistik. Rayleigh-Statistik gehorchen sie dann, wenn sie keine Sichtverbindung zur Basisstation haben. Das heißt, wenn sie keine Sichtverbindung haben, leben sie mehr oder minder von den Reflexionen. Ja, das heißt, sie können aus vielen Raumwinkeln etwas daher und sie können dann mit dem zentralen Grenzwertsatz über die Winkel verteilen, sagen, okay, keine ist ausgezeichnet, alle sind gleich stark im Wesentlichen und daher können sie mit dem zentralen Grenzwertsatz eine Annahme aufstellen. Und wohin führt der zentrale Grenzwertsatz immer? Durch eine Verteilung? Gauss. Ja? So, das heißt, wir haben eine Gauss-Verteilung. So, wie komme ich jetzt zur Rayleigh-Verteilung? Das heißt, wie ist die Rayleigh-Verteilung definiert? Man weiß, das Ergebnis kennt, kann man ja von hinten nähern, sozusagen. Wie ist die Rayleigh-Variable definiert? Die Rayleigh-Variable ist nichts anderes als die Addition zweier quadrierter Gauss-Variablen, die Wurzel draus. Ja? Das ist aber nichts anderes wie die Definition der Einhüllenden. Ja? Das heißt, für die I- und die Q-Komponente. Ich quadriere die I-Komponente, ich quadriere die Q-Komponente, addiere beide und ziehe die Wurzel draus. Ja? Statistisch gesehen ist das die Rayleigh-Verteilung. Die Rayleigh-Verteilung ist der Worst Case. Das Schöne daran ist, dass die Rayleigh-Verteilung am einfachsten zu berechnen ist im Vergleich zur Reis-Verteilung. Die Reis-Verteilung hat im Unterschied zur Rayleigh-Verteilung nur einen einzigen kleinen Fehler, kann man nicht sagen, weil ich möchte, müssen wir in Line of Sight haben. Beim Berechnen ist es natürlich wesentlich schwieriger. Das heißt, die Rayleigh-Statistik beschäftigt sich mit mittelwertfreien Gauss-Variablen. Ja, das heißt, x² plus y², x und y sind Gauss-Variablen, sind mittelwertfrei, die Addition, die Wurzel draus liefert natürlich die Amplitude hier und das liefert eine Rayleigh-Statistik. Wenn x und y aber einen Mittelwert besitzen, dann komme ich zur Reis-Statistik. Ja, das heißt, die Reis-Statistik ist wesentlich komplizierter zum Berechnen, hat aber den Vorteil, dass sie auf eine bessere Bitfehlerwahrscheinlichkeit führt. Warum? Ich habe hier im Modell inkludiert den Line of Sight, also Sichtverbindung zwischen Basisstation und Mobilstation. Das heißt, es gibt einen starken Pfad, also eine starke Signalkomponente aus einer bestimmten Richtung und alle anderen sind sozusagen gleich verteilt und von untergeordneter Bedeutung. Ja, das heißt, ich liege mit dem einfachsten Fall, nämlich Rayleigh-Statistik, auf der sicheren Seite. Und obendrein ist sie noch einfacher zu berechnen. Das heißt, wenn ich immer Rayleigh rechne, dann liege ich sozusagen auf der sicheren Seite, weil Price immer eine Sichtverbindung inkludiert. Ja, wenn ich eine Sichtverbindung habe, dann ist alles wesentlich besser. Dann brauche ich nicht von den Reflexionen zu leben. Die Reflexionen sind üblicherweise unangenehme Effekte. Nur hier sind sie positiv. Ja, das heißt, hier bekomme ich über Umwege sozusagen mein Signal zugespielt. Das heißt, der Unterschied zwischen Rayleigh und Reis ist nichts anderes, als wie hier in den Variablen bestimmte, ob ich Gauss mittelwertfrei habe oder nicht mittelwertfrei habe. Ich erinnere Sie an das Kapitel Rayleigh-Statistik, haben wir besprochen im Kapitel Signale und Systeme, ganz zum Schluss hier bei nichtlinearen Transformationen. Ja? oder von den Zufallsvariablen hier. Ich glaube, es war Signalsysteme oder Statistik. Nein, Signalsysteme war das. Ja? Dort haben wir das auseinander, dort steht es noch einmal, oder das, was ich jetzt gesagt habe. Ja? Dort ist es abgedeckt sozusagen. Ja? So, schnelle Schwunderscheine. Die langsamen Schwunderscheine sind nicht das große Problem. Ich glaube, die kann durch Verstärkung halt ausgleichen, durch Leistungsregelung. Die Probleme, die wir hier haben, sind die schnellen Schwunderscheinungen. Die schnellen Schwunderscheinungen sind, wenn man irgendwelche Faktoren angeben möchte, zwischen 100 und 1000 Mal schlimmer als wie ABGM oder irgendeine andere Störform. Ja? Sie ist ein vollkommen anderer Störmechanismus. Ja? Der ist nicht breitbandig und so weiter. Das heißt, ich habe hier das Problem, dass ich hier, das ist empfangseitig, ja? Das heißt an der Antenne sozusagen, bekomme ich über Umwege, ich habe ein Signal S1, ja? S2 und S3. S1, S2 und S3 ist aber jeweils dasselbe Signal, nur der Unterschied, dass S2 und S3 verzögert ankommt. Ja? Das heißt, ich habe hier eine Verzögerung von dem zu diesem Signal. Das heißt, ich kann mir hier ein Verzögerungsprofil zeichnen. Ja? Das heißt, ich messe sozusagen hier die einzelnen Komponenten, direkter Pfad, das wäre das S1 zum Beispiel, und dann die relative Verschiebung zu den Symbol hier und S1 ist ein Symbol zum Beispiel hier über die Umwege, über die Reflexionen oder Echos, ja, es hat mehrere Namen da. Ja. Dort steckt die gleiche Information drin. So, das heißt, ich habe hier zum Beispiel die Situation, S1 ist der direkte Pfad, S2 ist eine Verzögerung und S3 ist eine noch größere Verzögerung. Hierfür drei Pfade zum Beispiel. So. Und zwar drei diskrete Pfade, ja, die sind am leichtesten zu erklären. Sehr oft treten auch wirklich diskrete Pfade auf. Im allgemeinen Fall kann es aber ein kontinuierliches Profil sein. Ja, das heißt, das ändert sich. So, das heißt, wir haben hier ein Verzögerungsprofil, hier werden drei gleich starke Signalkomponenten. Üblicherweise sind die nicht gleich stark, ja, sondern sie nehmen in der Regel irgendwie so nach einer Dreiecksfunktion ab. Ja. Aber die ersten beiden sind relativ gleich oder von der Amplitude her nicht besonders viel Unterschied da drinnen. So, das heißt, ich habe die komplette Signalleistung, die ich hier drinnen habe, teilt sich jetzt, wenn ich hier zum Beispiel in die Höhe dieser Pfeiler hier auch mit der Leistung zu tun hätte, auf drei verschiedene Pfade auf. Das heißt, wenn ich nur einen Pfad hier empfange, die anderen drei mögen von mir aus ins Nirvana gehen. Ja? Die würden gar nicht an die Empfangsantenne kommen. Ja? Dann habe ich natürlich nur ein Drittel der Sendeleistung hier auf akkumuliert. Das ist mir noch immer lieber als wie die anderen beiden Pfade, die ich hier habe. Was ein bisschen kurios ist, ja, und eigenartig klingt. Dass ich mit einem Drittel der Leistung, dass mir die lieber ist als wie die gesamte Leistung. Warum? Bei der gesamten Leistung gibt es natürlich die Möglichkeit hier der destruktiven Interferenz. Das heißt, die wirkt sich noch böser aus, als wenn sie gar nicht vorhanden wäre. Ja? Das heißt, es ist mir lieber manchmal, Signalleistung wegzuschmeißen, als wenn das diese Signalleistung mutiert für eine Störleistung. Ja? Das heißt, die da drinnen steckt, diese S2 und S3 da drinnen. Ja? Das heißt, das ist mein Amplitudenverzögerungsprofil. Und Sie hier die Leistung können Sie genauso auftragen, dann spricht man vom sogenannten MIP. Multipath Intensity Profile. Ja, das Multipath Intensity Profile sagt mir, wie viel Leistung in den einzelnen Pfaden, in den einzelnen Echos drinnen steckt. Ja? So, das heißt, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie sich das ausprägen kann, und es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, ob es konstruktiv oder destruktiv überlagert wird. Ja? Und das ist das Problem. Das kann ich von vornherein nicht festlegen. Das heißt, GSM oder ein konventionelles digitales Modulationsformat kann nicht unterscheiden, wie groß das dieser Delay da drinnen ist. Ja? Das heißt, das müssen wir uns wieder auf die Philosophie des Detektors setzen. Das heißt, wir haben Schwellwertdetektion. Wir wissen, dass SNR am Eingang des Detektors bestimmt die Verlässlichkeit der Entscheidung. Ja? Wenn das SNR maximiert wird, dann haben wir eine verlässliche Entscheidung. So, hier haben wir jetzt aber nicht mehr SNR mal üblicherweise immer mit Signalleistung zu Rauschleistung definieren. Hier muss man natürlich zur Rauschleistung noch die Störleistung addieren. Das heißt, die Pfade S2 und S3 könnten vom Zähler in den Nenner wandern, ja, und daher eine Störleistung in Erscheinung treten. Daher habe ich ein sehr schlechtes SNR dann dafür. Warum? Der Detektor kann den Delay nicht unterscheiden. Der Detektor sagt, das Signal S1 und S2 und S3 sind für mich gleich. Ja, da steckt die gleiche Information drin. Beim Demodulieren ist es etwas, was ich suche. Das heißt, es produziert immer einen Gleichanteil. Ja? Ich erinnere Sie an die Störformen, die wir besprochen haben, mit Rauschen und so. Ja, die Störung mittelt sich weg. Er sucht einen Gleichanteil. Das ist doch nicht der Fall. Ich habe keine AVGN-Störung. Das heißt, ich habe das Nutzsignal noch einmal. Nur halt verzögert. Das heißt, auf das ist er getrimmt, dieses zu finden, das Nutzsignal. Ja? Er erfindet die Delays und er sammelt sie auf. Nur wenn sie sich im Vorzeichen unterscheiden, dann subtrahiert er die anderen Anteile. Ja, das heißt, er sammelt etwas auf, wo er das Vorzeichen nicht kennt. Wenn alle positiv werden, dann ist es ja okay, dann ist es konstruktive Interferenz. Es kann aber sein, dass das ein oder andere negativ da drinnen ist und daher meine Signalleistung schwächt. Und damit hat er natürlich das Problem, dass er was gefunden hat und sagt, hurra, das ist es. Aber leider schadet es ihm, ja, weil es sich negativ auswirkt, und zwar wirklich in Form eines Minuszeichens negativ auswirkt. Das heißt, er schwächt seine Signalleistung. Ein konventioneller digitaler Detektor hat keine Chance zu unterscheiden, ob es ein Delay ist oder ob es ein direkter Pfad ist. Und das ist das Problem für den Detektor. Ja? Er hat keine Chance. Ja? Es gibt kein Marshall leider, was sagt, okay, das ist dasselbe, nur halt verzögert. Ja? Er kann es nicht unterscheiden. Ja? Er kann nur Gleichanteil finden. Und alles produziert einen Gleichanteil, nur halt einmal mit einem negativen oder vielleicht sogar zweimal mit einem negativen Vorzeichen. Ja? Und damit subtrahiert er es natürlich weg von der Nutzleistung. Ja? Daher, also das große Problem. Ja? So, nochmal zurückgeworfen. Hier sind die Problematik klar geworden, das Mehrwege-Problem. Ja? Das Problem ist, dass der Detektor das nicht unterscheiden kann. Das ist nämlich ganz wichtig dann, wenn wir zur Spektrumtechnik kommen, weil die kann das nämlich. Ja, die hat einen eigenen Trick, hier verwendet eigene Signale, damit sie genau diese Delays auseinanderhalten kann. Ja, die weiß genau, das eine ist der Kali, der Gustl und die Analyse. Und damit sagt er, okay, der Gustl ist schlecht, den lassen wir weg. Oder wir drehen ihn so um, dass er positiv wird, machen wir Gehirnwäsche mit ihm oder so. Und damit kann er positiv, er kann wirklich immer konstruktiv arbeiten. Ja. Der Detektor kann es nicht, ja, der kann nicht unterscheiden. So. Zeigerdiagramm eines unmodulierten Trägersignals. Ja, das heißt, wir haben eine bestimmte Frequenz. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt, wie destruktive und konstruktive Interferenz auftritt, anhand einer einzigen Frequenz. Ja, das heißt, es muss Ihnen natürlich bewusst sein, dass ein Signal ein Spektrum besitzt, also viele Frequenzen. Ja. Aber vorläufig einmal, nur um zu zeigen, was Auslöschung ist und was Nicht-Auslöschung ist, benutze ich nur eine einzige Frequenz. Hier mit F0 und mir ist auch die Mittelfrequenz hier eines bestimmten Systems. Hier. So, das heißt, ich habe zwei Zeiger, also eigentlich drei Zeiger. Drei Zeiger möchte den Realteil haben. Ja? Das ist S1, S2 und S3. Ja? Das heißt, die haben bestimmte Winkel, halt, die da hier auftreten können. Ja? So, wenn ich jetzt zum Beispiel S3 mir anschaue, ja, dann habe ich hier bestimmten Winkel zu S1. Ja, das heißt, wenn ich da die Projektion bilde, dann muss ich das natürlich, wenn ich es geometrisch addiere, abziehen. Das heißt, da bleibt nur mehr ein kleines Stück über. Ja, das kommt darauf an, wie die Drehung oder wie die Stellung der einzelnen Zeiger hier stattfindet. Und die Stellung der einzelnen Zeiger hängt auch von der Frequenz und von einer bestimmten Phasenverschiebung Phi. So, die Phasenverschiebung Phi ist aber nichts anderes als ein Abbild des Delays. Das heißt, wie mehr Zeit vergeht, umso länger und umso mehr ist der Winkelunterschied, umso weiter dreht sich der Zeiger dann. Ja? So, das heißt, die Winkelunterschiede, die einzelnen Unterschiede der Mehrwege, bilden sich auf Winkelunterschiede ab. Ja? Omega D ist Alpha zum Beispiel. Ja? Können Sie das jetzt in einem Gelee ausdrücken, da drinnen. So, zwei Fälle, so nur mehr für zwei Zeiger. Zwei Fälle, der erste Fall ist der günstige hier, das heißt S1 und S2 zum Beispiel hier, bei unserem Zwei-Pfade-Modell, ja, Zwei-Pfade-Modell hier, die liegen in Phase. Ja? Das heißt, die addieren sich konstruktiv auf und liefern einen Summenzeiger S, der doppelt so groß ist. Ja? Und der natürlich, wenn ich hier auf die reelle Achse schaue und so demoduliere, volle Signalleistung liefern kann. So, wenn ich hier S1 und S2 180 Grad Verschiebung zueinander haben, dann addieren sich die geometrisch zu Null. Ja? Und natürlich auch betragsmäßig zu Null. Das heißt, das ist die Bedingung für destruktive Interferenz und das andere für konstruktive Interferenz. Ja? Das heißt, aufgrund dieser ganz einfachen Zeiger hier dargestellt. So, wir haben aber jetzt in der Regel nicht eine Frequenz und natürlich entsprechend dem Delay ein anderes Signal hier, Frequenz ist immer die gleiche, sondern wir haben ein Spektrum, wir haben einen bestimmten Frequenzbereich. Ja, und wenn ich den Frequenzbereich variiere, dann muss ich natürlich entsprechend für jede einzelne Frequenz hier mein Zeigerdiagramm zeichnen und schauen, was kommt da als resultierende Komponente heraus. Ja? So, ich habe es hier sehr, sehr schematisch angedeutet. Ja, das heißt, wir haben einen Sender, wir haben hier einen Empfänger. Wir haben ein bestimmtes Signal S1, auf dem direkten Weg empfangen wird und dasselbe Signal noch einmal über den Umweg hier entsprechend einer Zeitverzögerung hier berücksichtigt. Das heißt, ich schaue mir aber aus dem ganzen Spektrum von mir aus hier nur zwei Frequenzen an. Ja, zwei Frequenzlinien an, S1 und S2 von mir aus. So, und hier aufgrund des Umwegs habe ich zum Beispiel für S1 die 180 Grad Phasendrehung hinterher auslöschen. Für S2 bleibt unbehehlt. Ja? Das heißt, da tritt keine Phasenverschiebung auf, oder wenn Sie so wollen, der hat konstruktive Interferenzen. Das heißt, der ist ausgelöscht und der ist noch da. Das heißt aber, die Auslöschbedingung gilt nur für eine Frequenz und natürlich für die Geometrie, für einen bestimmten Umweg. Ja, das hier spielt alles eine Rolle. Wenn ich jetzt da ein Signal habe, das aus vielen, vielen einzelnen Frequenzen besteht, das heißt, ein sehr breitbandiges Signal habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Frequenzkomponenten gleichzeitig verschwinden, sehr gering. Ja, das heißt, breitbandige Signale haben den Vorteil, dass die Auslöschbedingung nicht für alle Frequenzen in diesem Spektrum gleichzeitig erfüllt ist. Ja, sondern ein Teil immer durchkommt und ein anderer Teil nicht. Das habe ich hier nur so schematisch angedeutet hier. Das heißt, ich habe da natürlich ein bisschen was an Signalleistung verloren, aber nicht alles. Ja? Natürlich geht das nur so abrupt vielleicht oder nach oben oder so. Okay, das heißt, man bezeichnet diesen Vorgang hier als frequenzselektiven Schwung. Und das ist ähnlich, was Sie gesagt haben, man weicht auf eine andere Frequenz ab. Ich muss natürlich nicht sozusagen, okay, ich nehme jetzt einen anderen Kanal, natürlich kann ich das auch machen. Aber wenn das Signal selbst schon so breitbandig ist, habe ich diesen Effekt sozusagen in der hohen Bandbreite inkludiert, des Signals. Ja? Das heißt, das ist das Phänomen des frequenzselektiven Schwundes. Und UMTS ist sehr breitbandig im Vergleich zur GSM und kann natürlich diese Art der Diversität hier nutzen. Ja? Wir zeichnen das dann mit dem Spektrumsystem als Natural Diversity. So, man kann das Ganze noch ein bisschen für eine Frequenz betrachten, oder zwei Frequenzen für gleichen Delay zum Beispiel. Ja? Das heißt, für zwei verschiedene Frequenzen gleichen Delay. Das heißt, ich habe hier dieselbe Situation, direkter Pfad und ich kriege hier etwas über einen Umweg. Und ich betrachte sozusagen hier den Umweg als halber Symbol da. Ja, nur der ist egal im Wesentlichen. Ja. Ich zeige Ihnen nur einmal, wie die Auslöschbedingung zustande kommt und wie sie einmal nicht zustande kommt. Ja, das heißt, ich splitte hier auf zwei gleich starke Pfade hier. Hier summiere ich sie wieder zusammen. Das wäre sozusagen das Modell der Antenne und das wäre sozusagen das Modell des Mehrwegekanals hier. So, wie schaut das jetzt aus hier für destruktive Interferenz? So, ich nehme hier mein Signal S1. Ja, das heißt, das teilt sich hier jetzt auf zwei Pfade, daher nur mehr halb so groß hier. Und der eine wird verzögert um die halbe Symboldauer. So, eine so eine Schwingung wäre so ein ganzes Symbol, das heißt, ich versetze das da nach vorne, das heißt, um eine halbe Symboldauer, dann habe ich diesen Anteil hier. Das heißt, an der Stelle, wo ich addiere, sind diese beiden Teilsignale. das wäre das S1 von D, das ist 1 von D plus Tau. So, wenn ich die beiden addiere und so über der Zeit betrachte, dann kommt hier exakt 0 heraus. Ja, das ist sozusagen destruktive Interferenz. Das ist für eine bestimmte Frequenz hier. Ja, für eine bestimmte Frequenz. So, jetzt nehme ich die andere und hier habe ich die doppelte Frequenz. Ja. Ich habe nichts anderes gemacht, als ich habe jetzt zwei Linien aus einem Spektrum herausgenommen, wo das eine die andere eine doppelte Frequenz hat. Ja? So, gleicher Sachverhalt, gleiches Delay hier. Leichter Hinweis abzuhören. Gut, dann wieder dasselbe Signal hier, allerdings eine doppelte Frequenz. Wenn ich das jetzt mit dem gleichen Delay verschiebe, dann sehen Sie, dass hier die Maxima und Minima gleich sind. Das heißt, die beiden sind gleich. Und damit erhalte ich hier wieder das Summensignal, das Richtige. Ja? Das ist, wie klar, ein Ausdruck Frequenzselektivität. Das heißt, für die eine Frequenz bei gleichem Delay hat Auslöschung stattgefunden, für die andere Frequenz bei gleichem Delay hat aber konstruktive Interferenz stattgefunden. Das heißt, keine Auslöschung, das heißt, ich habe das gleiche Signal wieder empfangen. Ja, mit gleicher Höhe und so weiter. Ja? Denkt von einem jetzt vernachlässigt. Ja, oder denkt von das gleich von mir, was will man so das wollen. Ja? So, hier noch einmal zusammengezeichnet. Destruktive und konstruktive Interferenz. Das S1 und S2 sind zwei Signale aus einem bestimmten Spektrum herausgezeichnet, wobei der andere die doppelte Frequenz des anderen hat. Ja? Und die haben gleichzeitig, einmal verschwindet diese Komponente und einmal ist sie erhalten geblieben. Ja? Und die beides verdrängen. Destruktive und konstruktive Interferenz. So, und zwei Pfade-Modell eines unmodulierten Trägers. Das heißt, wie schaut das Ganze jetzt aus? Das schauen wir uns dann morgen an. Ja, das heißt, jetzt wird es noch ein bisschen heavy. Nein, heavy ist übertrieben. Ne? Kosinusfunktion haben wir schon hingekriegt. Ne? Aber vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, hier morgen wieder fortzusetzen. Kann ich das eine noch einmal kurz wiederholen und das andere dann dazufügen. Und dann haben wir mehr oder minder den Mehrwegekanal oder den Kanal für Mobilfunk beschrieben und damit können wir dann zu den Systemen kommen. Ja? Gut, dann treffen wir uns morgen wieder hier. Same time, same station.